So, hallo zusammen. Wie geht's? Wie steht's? Hannes ist schon im Chat. Hallo Hannes Rumpel. Sechs Leute jetzt am Zuschauen, drei Likes. Herzlich willkommen heute zum Livestream bei Blue Alpine Crypto Analysen. Leute, es ist wieder mal Mittwoch, das heißt, es ist wieder mal Zeit für eine Live-Coin-Analyse. Und ich freue mich, dass wir diese Woche VeChain analysieren können. Ich habe das Setting wieder ein bisschen angepasst, also gebt mir einfach kurz Feedback. Erstens, ob Audioqualität gut ist und zweitens, ob die Videoqualität gut ist. Hallo Hamburg, beziehungsweise moin nach Hamburg. Hallo zusammen. Alles fit, tipptopp, das freut mich zu hören. So, also, kurzes Intro nochmal. Feyers hier von Blue Alpine Kryptoanalysen. Guten Abend an Sebastian. Jeden Mittwoch mache ich hier Livestream, meistens eben Coin-Analysen, die wir in der Community voten und danach mache ich eben diese Analyse entsprechend. Heute ist es VeChain und wenn ich keine Livestreams mache, mache ich unter der Woche jeden Tag eine Folge. Vielleicht 5 bis 15 Minuten und gebe euch einen Blick hinter die Kulissen bzw. hinter die Schlagzeilen. Für die Leute, die sich das ganze, also das ganze Setup bereits kennen, herzlichen Dank, Hausi. Und Quality top, perfekt, das freut mich. Ich bin hier immer ein bisschen die Qualität am Anpassen, neue Kamera, anderes Mikrofon etc. Also ich freue mich sehr, sehr, dass ihr alle wieder am Start seid. Hallo Hausi und Hannes Rumpel sagt, würde mich über Stakecube-Analyse freuen. Hannes, kann ich gerne ins Voting mal aufnehmen? Ich bin mir nicht sicher, ob es effektiv gewotet wird, aber wir können es natürlich probieren. Wie immer natürlich. Ich schalte am Donnerstag bzw. Freitag ein Live-Voting auf in der Community bzw. auf YouTube und danach könnt ihr effektiv voten für eure Lieblingskrypto, die ich nächste Woche dann analysiere. Bevor wir aber loslegen, Leute, es gibt insofern ein Update, dass ich auch einen Newsletter schreibe und zwar meistens am Wochenende, Samstag oder Sonntag. Und da gibt es immer zusätzliche Details. Also wer, ich sag mal, mehr Details, mehr Blicke hinter die Kulissen möchte, der sollte sich unbedingt beim Newsletter mal anmelden. Ich gebe mir da wirklich Mühe, Details, die ich wirklich nicht in diese 45 oder 60 Minuten reinbekomme, da mit reinzunehmen. Jetzt, wie gesagt, heute analysieren wir VeChain. Wurde oft gewünscht und hat dann dementsprechend auch im Voting gewonnen. Ich freue mich. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber wie immer, Leute, das ist wirklich eine Live-Analyse. Das mache ich mit euch zusammen. Es kann also sehr gut sein, dass ich gewisse Details vielleicht übersehe, vergesse im Eifer des Gefechts. Und deshalb ist es mir extrem wichtig, dass ich das nachliefern kann und deshalb eben auch der Newsletter. Das heißt, für die Leute, die den Newsletter nicht kennen, nicht abonniert sind, unbedingt da kurz abonnieren. Ansonsten, was gibt's Neues? Wie gesagt, Bitcoin und Altcoins. Ich habe heute ein bisschen in der heutigen Folge am Morgen angetönt. Eventuell ist es Zeit für einen Altcoin-Run. Das würde natürlich die Analyse von heute bzw. die letzten paar Analysen wieder ein bisschen spannender machen, denn wenn Bitcoin, ich sag mal, stagniert oder seitwärts geht, sehen wir grundsätzlich bei den Altcoins einen besseren Run. Und die Frage ist natürlich, die große Frage ist VeChain in diesem Bereich wirklich das Richtige? Solltest du in VeChain investieren? Und das ist eigentlich so ein bisschen die große Frage. Jetzt Leute, wie immer, ich möchte kurz mein Screen mit euch teilen, dass ihr auch effektiv seht, was wir hier machen. Das heißt, ich lege hier gleich los. Und grundsätzlich, was ich mache, ist, ich wende diese 6x6 Methode an. Die 6x6 Methode sind eigentlich sechs Themen und sechs Fragen, die wir beantworten, um eine Kryptowährung zu beurteilen. Ich mache dann live mit euch zusammen ein Rating. Und dieses Rating werden wir uns auch gleich anschauen. Und wie gesagt, in der 6x6-Methode schaue ich mir das Team, Berater, Investoren, Technologie, Produkt, Roadmap, Partnerschaft, News und Einfachheit, Verfügbarkeit genauer an. Welches Problem oder welche Ineffizienz wird gelöst? Das ist die erste. Wie groß ist der Markt? Wer oder was ist die Konkurrenz? Was machen sie besser? Was für einen Vorteil bringt die Währung dem Halter? Also kriegt man wie eine Art Dividende oder Zinsen, so etwas? Kann man das Projekt einfach kopieren? Und was sind die Probleme oder mögliche Schwachstellen? Diese Antworten bzw. diese Kategorien fülle ich dann in dieses Rating hier ein. Das seht ihr hier. Wie ihr seht, Ontology war da bereits mit am Start. Celsius habe ich letzte Woche gemacht und hier bei VeChain, da geht die Formel natürlich noch nicht auf, weil wir hier keine Werte haben. Das heißt, diese Werte werden wir zusammen mit euch ausfüllen. Werde natürlich immer wieder ein bisschen in den Chat schauen. Satoshi Germany News ist auch am Start. Hallo zusammen. Steppbär sagt guten Abend an dich. Und eben, wie gesagt, falls ihr Kommentare oder Wünsche oder Fragen habt, einfach in die Kommis reinhauen und dann werde ich idealerweise während dem Analysieren immer wieder einen Blick drauf werfen. Aber ansonsten würde ich sagen, legen wir einfach mal mit der Analyse los, so wie wir es uns aus der 6x6-Methode gewohnt sind. Ich fange grundsätzlich ja immer an, ich gehe auf CoinMarketCap und dann auf die offizielle Seite und jetzt sind wir auf VeChain.org. Auf VeChain.org sehen wir schon jetzt hier VeChain Thor und da setzt sich eigentlich auch das Kürzel zusammen, das ist das VET und das war früher VEN. Also das war früher VeChain, es war basierend auf Ethereum, mittlerweile auf einer eigenen, auf der Thor Blockchain. Das ist noch ein wichtiger Unterschied, beziehungsweise ein wichtiges Detail, das wir uns dann später in der Kategorie Einfachheit genauer anschauen. Dann haben wir ein paar Ressourcen hier, namentlich eben Wallet, Sync, Explorer. Das ist extrem wichtig, wenn man halt Kryptos so ein bisschen aus Nutzerperspektive anschauen möchte. Dann natürlich viel Dokumentation, wie das Ganze funktioniert, wie man sich schlau machen kann, etc. Ladybird Deluxe ist auch am Start. Guten Abend auch an dich. Und dann haben wir hier ein paar Features und wie das Ganze funktioniert, werden wir jetzt gleich dann später im Teil Produkt und Technologie anschauen. Dann noch Themen wie Proof of Authority, was das genau ist. Auch das werde ich kurz benamsen. Grüezi aus Luzern, grüezi an Markus und dann schauen wir hier Authority Masternodes, was genau bedeutet das, was bringt mir das etc. Das werden wir natürlich auch anschauen. Guten Abend an Pat 1100, Governance Economic Model, das ist auch sehr spannend. Auch dieser Teil werde ich versuchen, so gut wie möglich im Produkt- bzw. Technologieteil mit euch anzuschauen. Dann gibt es hier ein paar so Slides, beziehungsweise ich sag mal eher Werbung oder wie die VeChain-Organisation aufgebaut ist. Wir haben hier eine VeChain Foundation, wir haben Community Investors, Institutional Partners, Research Partners, Entwickler und Enterprise, also Business-Kunden haben wir auch. MDIA sagt Servus, Servus an MDIA und dann haben wir schon hier das Steering Committee, quasi das Steuerkommando von VeChain. Was genau dieses Steering Committee macht, das werden wir uns gleich noch ein bisschen im Detail anschauen. Patrick Schüle sagt, hey, hey aus Winterthur, schöne Grüße nach Winterthur und Thomas Keranidis, schöne Grüße aus Griechenland. Ich hoffe, Thomas, bei dir ist auch schönes Wetter, also ganz schöne Grüße nach Griechenland. Dann haben wir hier das Advisory Board, auch das wird bald relevant sein, wenn wir uns bei der 6x6-Methode Berater und oder Investoren anschauen. Und dann hier noch der Newsletter. Aber der einzige Newsletter, den ihr braucht, ist natürlich der Blue Alpine Newsletter. So, das mal in eigener Sache. Aber was mir jetzt direkt auffällt, ist, dass es hier eigentlich keine Teamseite gibt. Das heißt, auch weder im Footer hier oder sonst wo sehe ich hier irgendwo eine Teamseite. Das heißt, sehr wahrscheinlich werde ich hier mit dem Steering Committee anfangen. Und da habe ich schon mal alle Tabs geöffnet. Das heißt, wir fangen gleich an mit Renato Grottolla. Das heißt, hier sehen wir auf der LinkedIn-Seite von Renato Grottolla erstmal, er ist in Mailand, in Italien und er ist SVP, also Senior Vice President bei Global Head Digital Assurance und Supply Chain. Das Interessante ist jetzt aber, dass er eigentlich bei DNV ist und DNV hat rein theoretisch auf den ersten Blick noch gar nichts mit VeChain zu tun. Aber bleiben wir mal dabei, schauen wir hier mal weiter. Also er ist hier im Bereich Lieferkette für DNV zuständig. Was DNV ist, werden wir auch gleich sehen. Und dann schon hier sehen wir Steering Committee Member. Also er ist hier im Steuerkommando in diesem Komitee mit am Start. Krypto-Dreieck. Dachregion ist auch am Start. Hallo Olivier und schöne Grüße nach Basel. Super. Also, er ist hier also quasi dabei und dann immer noch DNV, hat aber wirklich mit Blockchain nicht wirklich viel am Hut. Und das ist so die erste Person, die ich jetzt mit VeChain anschaue. Dann gehen wir weiter. Wir schauen uns hier Wenyu Kang an. Ich glaube, George Kang, das wird wahrscheinlich die gleiche Person sein, gehe ich mal davon aus. Und auch hier sehen wir interessanterweise die DNV-Connection. Also da ist irgendetwas bei dieser DNV-Firma dahinter. Und der Sache müssen wir definitiv auf den Grund gehen. Er ist aber in Shanghai, er ist nicht in Mailand oder in Italien. Und dann schauen wir weiter. Dann haben wir als nächstes Daniel Kelman. Er ist Attorney, also Anwalt. Und auch hier sehen wir eigentlich nicht wirklich. Er ist zwar auch Anwalt bei Bitcoin.com. Er ist ein Mitgründer von WizSec in Japan, BitOcean. Also da ist der Anwalt hat am meisten Blockchain. Ich sag mal nicht Erfahrung, aber wirklich so ein bisschen auf dem CV, bisschen Blockchain, Connections hier. Und ansonsten hat er in Brooklyn Jura studiert, kann Chinesisch etc., aber auch da nicht wirklich eine tiefe Blockchain-Connection. Wir gehen weiter und schauen hier Sunny Liu und sehen hier, aha, er ist der CEO. Er ist der CEO bei VeChain. Das bedeutet, dass er die richtige Person ist, das heißt Gründer und CEO. Jetzt, was hat er vor VeChain gemacht? Das ist eigentlich also die große Frage, die wir uns anschauen möchten, beziehungsweise hier, seit 4 Jahren, 7 Monaten ist er bei VeChain mit dabei. Und interessanterweise war er CIO bzw. CTO in Shanghai, in China, bei Louis Vuitton China. Und jetzt denkt man sich vielleicht, ja, aber warte mal, Louis Vuitton, Luxusfirma, das macht doch nicht so viel Sinn. Auch zu dem Punkt werden wir noch separat kommen. Vor Louis Vuitton war er noch IT-Manager bei Bacardi, bei 3M und Netstar. Aber auch hier eigentlich nicht groß eine, ich sag mal, Blockchain-Connection. Was er definitiv hat, ist IT-Erfahrung. Das bedeutet aber nicht, dass er entsprechend Blockchain-Erfahrung hat. Er wurde halt zwar hier endorsed, also man hat ihm Daumen hoch für Blockchain etc. gegeben, aber das kann wirklich entsprechend jeder machen. Dann gehen wir weiter hier bei Jie Zhang und er ist Partner bei VeChain Tech. Auch er sitzt in Shanghai und wenn wir hier so schauen, in Vergangenheit ist er bei Deloitte gewesen und bei PwC. Das heißt auch hier nicht wirklich eine große Blockchain-Connection, sondern wirklich eher eine Business-Connection und was er als Partner macht, hoffentlich können wir das noch herausfinden. Wobei hier steht, was CFO Co-Founder of VeChain. Das heißt, er war es, wie gesagt, hier bis Januar 2020 und jetzt ist er bei VeChain Tech ein Vollzeitpartner. Wir gehen weiter und schauen hier bei Ziheng Zhou und er ist Chief Scientist und Partner, auch er Partner bei VeChain. Also auch hier haben wir jetzt einen Forscher oder jemanden, der in der Forschung arbeitet und da haben wir definitiv die Uni-Connections mit den unterschiedlichen Unis, mit der Shanghai Jiao Tong Universität in Informatik. Er ist zwar ein bisschen her, aber auch er hat natürlich da in unterschiedlichen Bereichen entweder als Forscher gearbeitet oder eben in der Akademie. Aber auch hier sehe ich jetzt keine konkrete Blockchain-Erfahrung. Ich sehe hier Computer Vision und Image Processing, also so Bildererkennung und Computervision, aber das könnte eventuell auch ein kleiner Hint sein, wieso das relevant ist. Wir gehen weiter und schauen hier Margaret Chu an. Und auch hier sehen wir Assistant Professor of Finance at the Chinese University of Hongkong. Das heißt, sie sitzt in Hongkong und ist hier eigentlich auch Akademikerin, hat Finanzen studiert etc. und ist in diesem Bereich also unterwegs. Und auch hier sehen wir hier Member of the Steering Committee. Das heißt, sie ist auch Teil dieses Komitees, aber nicht wirklich Gründer etc. Jetzt, wenn ich grundsätzlich bei Sunny Liu auf VeChain gehe und dann würde ich normalerweise eben auf VeChain Tech gehen und dann, wenn ich alle Employees anschauen möchte, dann sehe ich hier rein theoretisch, ah, da sind entsprechend die Mitarbeiter mit am Start. Jetzt gibt mir natürlich LinkedIn dieses monatliche Limit wegen der Suche. Das heißt, da können wir jetzt nicht im Detail reingehen, würde jetzt aber hier einzelne Leute dementsprechend anschauen und kurz schauen, wo die bzw. an was die genau arbeiten. Jetzt gehen wir aber wieder noch zurück zu Renato Gotolla bzw. hier zu Wenyu Kang und schauen uns DNV genauer an. Jetzt habe ich das hier in einem Tab offen. Hier steht Public Safety in Oslo. Also das hat weder in Singapur noch in Hongkong noch in Shanghai irgendeine Connection. 15.000 Mitarbeiter. Meine Vermutung ist, dass DNV grundsätzlich mit Blockchain jetzt im ersten Moment nichts zu tun hat. Das heißt, wenn wir jetzt rein von diesem Bild her das Team bewerten müssten, ich gehe hier in mein Rating rein, ich bin so ein bisschen, also für mich ist das Team ganz okay von dem, was ich sehe, aber was ich eben bis jetzt gesehen habe, ist nur dieses Steering Committee. Das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen krass mit den 6,5 gehen. Hier geht es zwar direkt auf 7, weil hier aufgerundet wird. Also lasst euch da nicht verwirren. Ich werde das noch anpassen, dass hier wirklich 6,5 genommen werden. Das heißt, wir haben hier beim Team mal 6,5 hinterlegt. Jetzt wollen wir aber noch weiter schauen. Ich möchte hier definitiv noch schauen, wer da bei Berater und Investoren am Start ist. Gehe hier noch ein bisschen weiter. Schaue mir Jim Breyer, Si Chong und James Gong mal an, also die ersten drei, und sehe hier bei Jim Breyer, Breyer Capital, managed by, also er hat eine wahrscheinlich Risikokapitalfirma gegründet, ist in unterschiedlichen Firmen mit am Start. Jetzt ist natürlich die große Frage, hat er auch in Startups investiert, die im Kryptobereich tätig sind? Jetzt schauen wir uns das Portfolio an. Interessanterweise war er einer der ersten Investoren von Facebook. Das ist ziemlich spannend. Legendary ist, glaube ich, so viel ich weiß, auch in Asien. Also da gibt es definitiv ein paar asiatische Connections. Circle, interessant. Also auch da war er ziemlich früh mit dabei. Spotify, Marvel, etc. etc. Also da ist er schon mal nicht so schlecht mit dabei. Artificial, das ist jetzt die AI-Technologie. Blockchain, hier sehen wir Circle, VeChain und High Fidelity. Das heißt, es ist nicht ein großer Teil, aber es ist definitiv ein Teil. Und wenn wir so den Rest vom Portfolio anschauen, das kann sich durchaus blicken lassen. Wir gehen aber weiter, schauen uns Junyi Chong an und schauen hier Fintech Cyber Security Service Partner bei PwC. Auch er, also da sehe ich jetzt nicht groß die Blockchain-Connection, aber definitiv die Cyber-Security-Connection, also im Bereich Sicherheit, IT-Sicherheit und Cyber-Security ist er am Start. James Gong, interessanterweise Gründer von Longhash und ist hier als CEO bei Chainbee, ist als Berater und Investor tätig. ICO Age, also da war er auch mit am Start. Also definitiv eher ICO-Erfahrung bei ihm. Jetzt, wenn wir Berater, Investoren kurz bewerten müssten, würde ich da alleine wegen Jim Breyer ein bisschen höher gehen. Ich würde da eine 7,5 geben, weil der Rest vom Beraterteam mich jetzt nicht komplett überzeugt. Da würde ich definitiv höhere Punktzahlen vergeben, wenn das Ganze. Ich sag mal, und hier stimmt jetzt natürlich die Zahl nicht, keine Ahnung wieso. Natürlich, weil ich hier das hier noch habe. Für die Leute, die im Newsletter, den Newsletter verfolgt haben, die wissen, ich habe bei Celsius noch 0,5 hinzugefügt, aber das ist eine andere Geschichte, deshalb unbedingt Newsletter abonnieren für die nächste Folge. So, hier jetzt stimmt nämlich der Durchschnitt wieder, 6,5, 7,5 für die Berater, Investoren und dann kommen wir auf 7. Jetzt kommen wir eigentlich in einen ganz, ganz spannenden Bereich und hier muss ich euch ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt etwa 20 Minuten am Livestreamen und im Bereich Produkttechnologie wird es wirklich von der Zeit her ein bisschen knapp. Ich mache hier mal die Tabs ein bisschen zu. Und um euch den Produkt- und Technologieteil effektiv zu erklären, müssten wir rein theoretisch ein bisschen hinter die Kulissen schauen und vor allem ein bisschen das White Paper anschauen, etc. Das heißt, wenn ich hier auf White Paper gehe, werde ich hier wahrscheinlich die Online-Version finden. Ich habe das Ganze schon heruntergeladen. Das heißt, ich gehe jetzt meine, ich sag mal, Version durch, wenn ich die gleich finde. Ja, das ist die hier. Jetzt haben wir hier White Paper 2.0. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Das sollte eigentlich einigermaßen gehen. Und wenn wir hier so durchgehen, also erstmal, das White Paper ist sehr, sehr lange und ist aber, es scheint ein bisschen technisch zu sein, ist aber nicht. Also auch mathematisch gesehen, die sind da jetzt keine komplizierten Formeln drin. Und was hier eigentlich so steht, ist so ein bisschen die Vision von VeChain. Also was wollen sie genau machen? Und was mich hier natürlich immer stört, ist einfach dieses, ich nenne das Bullshit-Bingo, Leute. Also wenn hier einfach mal Buzz-Themen reingeworfen werden, AI, also KI, künstliche Intelligenz, IoT, 5G, AR, VR, Blockchain und so weiter. Also da ist einfach tonnenweise einfach sind hier Wörter drin, die auf den ersten Moment einfach gar nichts aussagen. Natürlich will man das gewissen Investoren oder potenziellen Investoren verkaufen, aber ich bin eigentlich kein großer Fan davon. Ich bin ein großer Fan davon, dass sich eine Krypto wirklich spezialisiert auf eine konkrete Sache und die dann relativ gut macht. Dann schauen wir hier diesen Technical Consensus, also quasi das Ziel, einen Konsens zu erreichen auf technischer Ebene. Das ist eigentlich so das größte Ziel von einer Blockchain. Dann haben wir den Business Konsens, was das genau bedeutet. Und was wir hier sehen, wenn wir hier so ein bisschen durchgehen und Sie sprechen grundsätzlich über Blockchain-Technologie und was für Industrien bei Blockchain as a Service zum Beispiel getroffen werden, inwiefern Blockchain-Infrastruktur wichtig sein wird, sehen wir hier bereits, dass es zum Beispiel auch Internetgiganten wie Facebook, Amazon, Google, Alibaba und Tencent bereits diese Art von Technologie nutzen, aber auch traditionellen Firmen wie Walmart, DNV, interessant, DNV, PwC etc. Das heißt, hier wurde mal ganz spontan, zu Walmart komme ich gleich, eindeutig Firmen genannt, die man, mit welchen man effektiv eine Connection hat. Ecosystem-Level-Applications such as DNV, also wirklich hier wird nochmal ein konkretes Beispiel von DNV genannt. Wir gehen jetzt aber weiter. Viel, viel Text, also wirklich für mich viel Text und wenig Erklärung, wenig Bla, also viel Blabla, wenig Erklärung. Jetzt VeChain Thor, und das habe ich am Anfang wieder angekündigt, VeChain Thor ist eigentlich die Weiterentwicklung von dem VEN. Das heißt, VEN, die ursprüngliche VeChain Token, war auf Ethereum und VeChain Thor ist jetzt eigentlich diese neue Blockchain, bei welchem VET darauf basiert. Das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen die Basis, von da gehen wir aus und gehen hier mal weiter auf POA. POA ist Proof of Authority, also quasi Beweis von Autorität. Und das ist eigentlich so der Konsensalgorithmus von VeChain. Es gibt hier eine Unterscheidung von Proof of Authority 1.0 und 2.0. Da habe ich ehrlich gesagt nicht ganz herausgefunden, wann 2.0 durchkommt, beziehungsweise wo genau wir da auf der Roadmap stehen. Das werden wir aber gleich nochmal anschauen. Wir haben hier aber so grundsätzlich Proof of Authority wird so erklärt, dass man eigentlich gewisse Knotenpunkte hat, welchen man die Autorität gibt, einen Konsens zu vereinbaren. Das heißt, sagen wir haben 100 Knotenpunkte und ich gebe jetzt Knotenpunkt 22, Knotenpunkt 45 und Knotenpunkt 87 die Autorität, effektiv Blöcke hinzuzufügen und entsprechend einen Betrag zu bekommen, also einen Reward zu bekommen. Der Hausi sagt, alle mal liken. Herzlichen Dank für die Liker unter euch und danke natürlich an Hausi für die Unterstützung. Bubao sagt, für mich alle original Chinese Covid-19 Zombies Spaß. Ja, da wollte ich jetzt nicht groß darauf eingehen. So, POA 2.0 bringt insofern neue, ich sag mal, Veränderungen, indem sie, ja, sie nennt es Absolute Finality oder quasi absolute Endgültigkeit bei den Blöcken bzw. den Transaktionen. Das heißt, man kann die Blöcke nicht mehr rückgängig machen in irgendeiner Art und Weise. Es wird hier dadurch auch das Risiko reduziert, beziehungsweise das Risiko wird reduziert, dass man die Plattform irgendwie aus dem Ruder bringt. Das heißt, es wird hier weiter optimiert und die Zahl von TPS etc. wird erhöht. Und dann faster converging probabilistic finality, which will result in faster transaction confirmation. Also es wird schnellere Transaktionsbestätigungen geben durch diese probabilistic finality. Wie gesagt, auch hier es wird viel geredet, wenig erklärt, meiner Meinung nach. Also da ist extrem viel Text. Da wird, ist auch wieder die Rede von diesem verifiable random function, also quasi dieser verifizierbare Zufallsfunktion. Und wir gehen hier schön mal weiter und schauen hier nochmal die Zusammenfassung an. Committee endorsing mechanism that significantly lowers the possibility of a node manipulating his right to produce a new block and results in faster converging probabilistic finality. Das heißt, die neue Generation von diesem Proof of Authority Consensus Algorithmus wird es grundsätzlich der Plattform erlauben, einiges an Knotenmanipulation zu entfernen. Das ist jetzt natürlich die Frage, gibt es bei Proof of Authority Stand heute also Knotenmanipulation oder ist das rein theoretisch gedacht? Meiner Meinung nach rein theoretisch, von daher schauen wir weiter. Block Finality Mechanism that grants absolute safety guarantee, also quasi eine gewisse Sicherheit, dass man eben entsprechend Blöcke mit reinnehmen kann. Und dann werden hier noch unterschiedliche Features erklärt und da ist wirklich so ein bisschen die Zeit das Problem. Also da gibt es wirklich unterschiedliche interessante Features. Ich würde hier mal sagen, Leute, ich werde hier einzelne technische Features rausnehmen und am Wochenende euch im Newsletter genauer erklären. Für die Leute, die den Newsletter noch nicht haben, kann ich euch gern nämlich die URL kurz reinposten. Dann einfach anmelden, da seht ihr wirklich hinter die Kulissen. Das heißt, ich werde hier ein Feature nehmen und ein bisschen genauer anschauen. Was ich aber machen möchte, das heißt, ich gehe hier jetzt ein bisschen weiter, und zwar möchte ich diese sogenannte On-Chain-Governance anschauen. Das heißt, wie funktioniert genau diese Governance auf der Blockchain selber? Und da möchte ich einen extrem wichtigen Teil anschauen, nämlich das, was ich hier markiert habe. Übrigens, Leute, ich werde auch das PDF in markierter Form mitschicken, falls das gewünscht ist oder online stellen oder so, dann könnt ihr euch wirklich auch meine Notizen entsprechend anschauen, also unbedingt im Newsletter anmelden. Wir sehen hier, dass es darum geht, dass es bei VeChain eine Art, also es gibt eine Organisation und das Steering Committee, also das Steuerkomitee, wie ich es nenne, der VeChain Stiftung, die haben extrem viel Macht. Das heißt, wir sehen hier grundsätzlich, the governing body of the mainnet is the steering committee of the VeChain Foundation. Das heißt, also eins zu eins übersetzt, der kontrollierende oder entscheidende Faktor vom Mainnet ist das Steering Committee der VeChain Stiftung. Das heißt, wenn ich jetzt ganz kurz hier zurückspringe, und das Steering Committee nochmal anschaue, wie viele Leute waren das? Das waren hier 7 Leute. Das heißt, diese 7 Leute haben grundsätzlich die Möglichkeit, gewisse Entscheidungen zu treffen. Jetzt, inwiefern das gut, schlecht, schlimm etc. ist, können wir noch anschauen. Aber grundsätzlich heißt es einfach, dass sie die Autorität haben, gewisse Zahlen, gewisse Statistiken, gewisse Daten entsprechend zu fixieren. Hier namentlich, das heißt, the actions can, also was für Aktionen, was für Tätigkeiten können sie ausführen, steht hier autorisieren und zurücknehmen von Konsensvalidatoren, also von diesen Authority Masternodes, zu dem komme ich noch gleich. Dann Netzwerkparameter ändern, das heißt, man kann den Gas Price anpassen. Was genau Gas Price ist, werde ich gleich noch erklären. Und auch die Block Reward Ratio. Das heißt, das Steuerkomitee hat grundsätzlich die Möglichkeit, entsprechend diese Zahlen und Statistiken unabhängig von den Minern komplett zu ändern. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema Dezentralisierung und Zentralisierung. Inwiefern ist VeChain jetzt dezentral, wenn 7 Leute solche Entscheidungen treffen können? Das ist jetzt einfach mal so ein Statement, dass ich denke, dass wichtig ist, dass wir das ein bisschen besser verstehen, wie das Ganze funktioniert. Da wird jetzt natürlich entsprechend der Contract auch nochmal erklärt. Grundsätzlich würden natürlich diese Sachen durch Smart Contracts, durch Stakeholder entsprechend entschieden, aber das Steering Committee hat zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, aus Effizienzgründen gewisse Entscheidungen zu treffen. Das ist also diese Governing Body. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, als Governing Body entsprechend gewisse Sachen zu approven, also anzunehmen. Gehen wir mal weiter. Es werden 7 Arten von Smart Contracts vorgestellt, aber auch hier nicht wirklich, möchte ich hier nicht wirklich im Detail mit rein. Auch hier wieder Features auf technischer Ebene. Inwiefern, ich denke, das ist jetzt mal für den Moment nicht wichtig. Was aber wichtig ist, das kennen wir aus der Ethereum-Welt, nämlich bei Ethereum heißt es, glaube ich, Ethereum Improvement Proposal, also EIPs. Und bei VeChain sind es VeChain Improvement Proposals, also VIPs, also oder die VIPs. Die VIPs sind eigentlich wie eine Art Projekt oder Vorschlag, wie man VeChain verbessern könnte. Das heißt, jedes VIP geht eigentlich durch den Entwicklerprozess und ultimativ durch dieses Steering Committee. Dann gehen wir weiter. Und da kommt jetzt die eigentlich wirklich spannende Grafik, nämlich diese hier. Das haben wir, das heißt, wir haben hier die Stakeholders mit Abstimmmöglichkeit. Dann haben wir das Board of Steering Committee und dann haben wir das Advisory Board, also die Berater. Wir haben das technische Komitee, das Operational Committee, PR, regulatorisch und Compensation und Nomination. Das heißt, das Team ist schon mal oder die Governance-Struktur, wie man das Ganze führt, ist entsprechend klar strukturiert. Das ist meiner Meinung nach ganz okay gehandelt, aber eben der Fakt, dass dieses Steering Committee entsprechende Entscheidungen einfach durchwinken kann, das finde ich grundsätzlich ein bisschen problematisch. Dann wird hier noch grundsätzlich erklärt, wie diese unterschiedlichen Komitees zustande kommen, beziehungsweise wie man jetzt, sagen wir, ganz oben hinkommt, dieses Stakeholders with Voting Authority. Das heißt, wer ist das genau oder was machen die genau? Und da sehen wir hier die VeChain, in the VeChain Ecosystem, Stakeholders with Voting Authority is comprised of 3 categories. Das heißt, wir haben 3 Kategorien, die grundsätzlich Teil dieses Stakeholders, also ganz oben in der Organisation mit entsprechender Abstimmungsautorität haben, nämlich diese Authority Master Nodes, die Economic X Nodes und die Economic Nodes. Also wir haben eigentlich 3 Knotenpunkte, die unterschiedliche, ich sag mal Power, also unterschiedliche Macht haben, die das entsprechend im Netzwerk, sage ich mal, entsprechend ausleben können. Die Authority Master Nodes, und ich glaube, hier unten wird es noch ein bisschen besser erklärt. Genau, das wollte ich euch zeigen. Hier gibt es, wie gesagt, diese 3 Knotenpunkte und die sind unterschiedlich gewichtet. Das heißt, um eine Authority Master Node zu sein und entsprechend 40% Abstimmungsautorität auf das Netzwerk zu erhalten, müsstet ihr mindestens 25 Millionen VET, also VeChain Tokens, halten. Diese VeChain Tokens, die haltet ihr meist in einem Wallet oder die staked ihr irgendwo, je nachdem, wo ihr effektiv das Ganze halten möchtet. Und ihr müsst euch da entsprechend ausweisen. Das heißt, ihr müsst mit einer ID oder einem Pass zeigen, ich bin diese Person oder Institution, muss man auch dazu sagen. Das heißt, es gibt eigentlich eine Organisation, Institution. Das heißt, es kann Firmenkunden können das sein oder private Leute. Aber in jedem Fall braucht es dieses Kenne deinen Kunden, Know Your Customer, um effektiv diese 25 beziehungsweise aus dieser Autoritäts-Master-Knotenpunkt eigentlich durchzukommen. Dann gibt es noch die Economic X Nodes und die Economic Nodes. Da gibt es entsprechend weniger Hürden, sage ich mal, im besten Fall, aber dann eben auch entsprechend weniger Autorität bei der Abstimmung. Das heißt, man hat grundsätzlich die Möglichkeit, hier entsprechend Abstimmungsautorität zu schaffen. Das kommt natürlich auf 100% und ich gehe ganz schnell nochmal zurück. Das heißt, hier haben wir die 3 Knotenpunktengruppe sowie das Steuerkomitee, das im besten Fall oder eben im schlechtesten Fall gewisse Sachen einfach entscheiden kann. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Das heißt, hier wird noch berechnet, inwiefern man diese Macht hat zum Abstimmen. Und sehr, sehr interessant auch hier, um die Effizienz dieser Governance zu gewährleisten, kann man oder wird man in den ersten, Phasen der Plattform, kann das Steuerkomitee entsprechende Entscheidungen unter den Steuerkomitee-Mitgliedern selber machen. Sollte das Voting, und da gibt es wirklich einen Voting-Prozess, das heißt, man hat hier diese Stakeholder, die ich genannt habe, also die 3 Knotenpunkt-Kategorien, sollten die zweimal entweder failen, also nicht irgendwie erfolgreich voten können oder entsprechend zu keiner Antwort kommen, dann darf in den Anfängen zumindest das Steuerkomitee entsprechend entscheiden. Und hier nochmal die Macht des Steuerkomitees und auch hier, wie gesagt, also das Steuerkomitee hat die Möglichkeit, VTHO und VET zu bewerten und entsprechend auch einen Preis festzulegen. Was VTHO und VET ist, dazu komme ich jetzt gleich noch. Dann haben wir noch das Advisory Boards und die funktionellen Komitees, also das technische, das regulatorische, PR etc. Hier wird nochmal erklärt, was die Knotenpunkte sind. Auch wieder sehr, sehr lang erklärt, wie lange dieser Prozess ist, was da genau gemacht wird. Das muss man natürlich aus regulatorischen Gründen, kann ich verstehen, ist aber jetzt in diesem Moment für uns nicht wirklich interessant. Was ja noch wichtig ist, es wird einen Finanzreport, glaube ich, all Quartal geben. Auch den werden wir uns ganz kurz anschauen. Das heißt, ich gehe hier, genau, hier steht es, Quarterly Financial Report. Ich werde den ganz kurz anschauen. Da werden wir nämlich auch etwas über die Token-Verteilung sehen, die aktuelle Token-Verteilung und dann noch die potenziell zukünftige Token-Verteilung. Hier auch wieder regulatorisch wird das Ganze erklärt. Jetzt, was wir hier sehen, ist, es gibt zwei Tokens auf der VeChain Thor Blockchain. Es gibt das VET oder VThor Token, Entschuldigung, VeChain Tokens, also VET, und dann gibt es noch die VThor Tokens VTHO. Jetzt, wie wird das genau gehandhabt? Grundsätzlich hilft euch diese Grafik relativ, das Ganze zu verstehen. VET, also die VeChain Tokens, die ihr auf einer Börse normal kaufen könnt, die sind gedacht dafür, dass man gewisse Geschäftsaktivitäten, gewisse Finanzaktivitäten entsprechend tätigen kann. Und die VTHO sind für Energy. Also da ist jetzt Zahlungstransaktionen, Smart Contract, Transaktionsgebühren etc. Und ihr versteht jetzt wahrscheinlich schon, in welche Richtung wir gehen, nämlich VET ist für das Investment gedacht und VTHO für den täglichen Gebrauch. Das heißt, sagen wir, ihr seid eine Bank oder eine Finanzinstitution und müsst dann immer wieder kleinere Transaktionen durchwinken oder akzeptieren etc. Das würde bedeuten, dass ihr für die Alltagstransaktion VTHO habt. Aber in eurem Safe, also in eurem Safe, den ihr normalerweise nicht anfasst, habt ihr VET drin, also das Smart Money. Dort ist euer Langzeitinvestment drin etc. Aber für den täglichen Gebrauch VTHO. So können wir uns eigentlich die Verteilung entsprechend vorstellen. Grundsätzlich bedeutet das eben auch, ich weiß gar nicht, ob ich es hier, nein, ich habe es glaube ich gar nicht markiert. Grundsätzlich bedeutet das aber auch, dass ihr durch das Halten von VET entsprechend VTHO geschenkt oder als Dividende oder als Zinsen bekommt. Die Idee davon ist aber nicht, das Ganze als Zinsen zu halten, sondern die Idee davon ist ganz einfach, wenn man in VET investiert, soll man bei einer Transaktion oder bei einer Nutzung nicht die VET benutzen, um die Volatilität zu vermeiden, beziehungsweise soll eben, um die Volatilität abzukoppeln, VTHO verwenden. Das heißt, VTHO ist definiert durch eine Formel, beziehungsweise durch die Tokens, die im Umlauf sind, und diese VTHO werden dann dementsprechend gepriced, also wird ein Preis definiert, und mit denen könnt ihr eure Rechnung bezahlen, die Server laufen lassen, Smart Contracts automatisch laufen lassen, etc. Die VET hingegen, die lässt ihr im Safe für Finanzaktivität, für Langzeitinvestments etc. Das ist so ein bisschen die Verteilung. Und jetzt, bevor ich weitergehe, möchte ich hier ganz kurz auf Produkt und Technologie. Ich würde mal sagen, Technologie, von dem, was ich jetzt verstanden und gelesen habe, ist für mich eine solide 7,5. Was mich eben stört, ist, dass hier wirklich viel geredet wird. Es wird von viel Technologie erzählt. Auch hier wieder sehr viel Theorie. Ich würde sogar so weit gehen und die Technologie vielleicht auf 7 herabstufen, aber auch hier ganz wichtig, Leute, ich bin hier, wir sind mit limitierter Zeit, mit limitierter Rahmen in dieser Live-Analyse drin. Das heißt, wenn wir da wirklich ins Detail gehen müssten, dann müssten wir die Technologie ein bisschen mehr auseinandernehmen. Aber gewisse Details, wie gesagt, werde ich euch noch im im Newsletter schicken. Jetzt kommen wir aber noch zum Produkt und beziehungsweise ich möchte Produkt und Partnerschaften zusammen anschauen. Auch das sehr, sehr gut im White Paper erklärt. Der Teil gefällt mir wirklich sehr gut. Kurze Frage noch von Hausi. Ich habe VET und VTHO, hat es auch noch gegeben, weil sie auf Binance liegen. Nur wozu? Hausi sagt dann auch, dann verstehe ich den Sinn und somit Wert nicht, was VET hat. Wie soll ein Wert entstehen für VET? Wie soll ich dir das Ganze... Also, Hausi, stell's dir so vor, VET ist für dich dein Langzeitinvestment. Mit VET machst du grundsätzlich im Alltag kein Trading, sondern das lässt du auf deinem Cold Storage, auf deinem Wallet, fasst es nicht an und in 3, 5, 10 Jahren, wenn der Wert des Ökosystems steigt, weil die Nutzung, und da kommt eben jetzt VTHO mit rein, weil die Nutzung von VTHO zum Beispiel steigt oder wir entsprechend Entwickler und Projekte und Partnerschaften haben, wird VET grundsätzlich an Wert gewinnen, weil die Preise miteinander wie voneinander abhängig sind. Nicht komplett, das heißt, man will die Volatilität irgendwo abkoppeln, aber grundsätzlich, wenn eine Wertsteigerung stattfindet, wird die Wertsteigerung eben auch entsprechend übernommen. Jetzt möchte ich noch ganz schnell zu den Produkten bzw. den Partnerschaften gehen. Hier Produkte sehen wir ganz klar, auch hier, also das ist wirklich verrückt. Die bieten wirklich alles an. Und ich habe es vorhin gesagt, ich bin kein Fan davon, wenn man alles versucht abzudecken, weil meistens kann man dann eben gar nichts davon abdecken. Aber wir haben hier WeChain World, WeChain Toolchain, WeChain Portal, die Wallets, die Browser, die Ökosysteme. Also wir haben unterschiedliche Layer, Schichten, die man mit WeChain abdecken kann, sei es aus Entwicklerperspektive, sei es aus Businessperspektive etc. etc. Diesen Teil verstehe ich, würde grundsätzlich auch einigermaßen gut raten. Was mir aber sehr, sehr gut gefällt oder wieso ich denke, ihr grundsätzlich für VeChain gewotet habt, ist die Partnerschaftsaspekte. Das heißt, wir haben hier natürlich unterschiedliche Produkte, die würde ich grundsätzlich einigermaßen eben zwischen 7 und 8 raten, rein von dem, was ich jetzt sehe. Aber was wirklich, wirklich spannend ist, sind die Partnerschaften. Das heißt, wir gehen hier in den Teil Food and Beverage, also Getränke und Essen, und sehen wir hier folgende Partnerschaft, glaubte ich, das war hier, genau. Im Juni 2019 hat Walmart China, also nicht Walmart Amerika, sondern Walmart China, zusammen mit WeChain und PwC die Walmart China Blockchain Traceability Platform lanciert. Das heißt, mit Hilfe von einem QR-Code möchte man dieses Bild hier abdecken, nämlich wo genau kommt das Essen her, wie wird es gelagert, das heißt, da kommen wir jetzt zu den IoT-Geschichten mit rein, also Temperatur wird gemessen, Geografie etc., woher kommt es, wie wird es transportiert, in welchen Läden wird es, wie lange stehen gelassen, wann wird es verkauft etc. Das heißt, wenn ich jetzt grundsätzlich ein Produkt kaufe, kann ich mit einem QR-Code kurz checken, woher kommt kommen diese Esswaren und dieses Getränk, entsprechend mich entsprechend informieren. Was hier allerdings nicht genannt wird, ich glaubte, diese Partnerschaft im Juni 2019 mit Walmart China basiert nur auf frischen Fischprodukten, oder so viel ich weiß. Ich glaube, das wird hier eben gar nicht erwähnt. Vielleicht ist die Partnerschaft entsprechend auch größer, aber für diese Partnerschaft grundsätzlich sehr spannend. Auch hier nochmal die ganze Sache mit Food Gates, wird hier auch nochmal DNV genannt, also DNV und VeChain sind hier wirklich in einer Kollaboration mit ASI drin und das alleine ist schon sehr, sehr spannend, aber wir gehen noch weiter. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der ganz, ganz interessanten Geschichte, nämlich Anti-Counterfeiting, also quasi Replikas und Fälschungen. So, das ist das richtige Wort. Das heißt Anti-Fälschungen. Und jetzt, bevor ich hier in diese Partnerschaft reinspringe, möchte ich hier nochmal bei Sunny Lou auf das LinkedIn-Profil gehen und sehe hier Louis Vuitton. Jetzt erinnert ihr euch an Louis Vuitton, und zwar Louis Vuitton China. Und wir gehen hier weiter. Das heißt, für Luxusfirmen ist der Fälschungsmarkt ein Riesenproblem. Namentlich in Asien gibt es regelrechte Läden, die komplett auf Kopie und Fälschung aufgebaut sind. Jetzt hat VeChain da eine Lösung, nämlich quasi mit einem Tag oder sogenannten Smart NFC Tags das Ganze so zu programmieren, dass man eigentlich prüfen kann, sobald ein Produkt aus der Louis Vuitton Fabrik produziert rauskommt, dass ich dann effektiv weiß, ist es eine Fälschung oder ist es das Original. Und da, ich habe es jetzt ein bisschen vorweggenommen, haben wir hier die Partnerschaft mit LVMH. Das heißt, wir haben hier eine Partnerschaft mit Louis Vuitton und die haben seit 2017 entsprechend VeChain Toolchain integriert. Das heißt, es wird in der gesamten Kollektion beziehungsweise später dann auch in Schuhen von LVMH, das heißt, das wird die Louis Vuitton-Gruppe sein, entsprechend mit am Start sein. Auch diese Partnerschaft meiner Meinung nach sehr, sehr stark, vor allem auch wegen dem Hintergrund von Sunny Lou. Wir gehen aber weiter. Hier sprechen wir von einem Digital Vehicle Passport, also einer Art Pass oder Reparaturgeschichte oder Reparaturbüchlein für euer Auto oder Fahrzeug. Auch da, wenn ich jetzt irgendwie ein gebrauchtes Auto kaufen möchte, dann weiß ich nicht wirklich, wann wurde es repariert, von wem, was wurde gemacht, etc. Außer der alte Besitzer führt entsprechend Büchlein, hat die Rechnungen, etc., bin ich nicht wirklich sicher, was da effektiv gemacht wird oder gemacht wurde. Und das ist entsprechend ein Problem. Und auch hier hat VeChain wirklich eine spannende Partnerschaft auf die Beine gestellt, nämlich mit der BMW-Gruppe. Mit der BMW-Gruppe zusammen wurde eine Art digitaler Pass kreiert, der sich Verify Car nennt und auch BYD oder BYD. Auch die sind zum Beispiel in China extrem groß. Ich glaube auch, dass sie nicht nur Elektroautos machen, sondern auch Elektrobusse und sind entsprechend bekannt in China und können hier entsprechend auch haben eine ähnliche Lösung mit aufgebaut. Weitere Partnerschaften, es gibt noch diese My Assurance oder My Story Partnerschaft, die sagt mir persönlich jetzt nicht so viel, aber grundsätzlich Meinung nach ein sehr, sehr starkes oder eine sehr starke Partnerschaft, beziehungsweise es geht weiter. Wir haben auch hier wieder eine VeChain DNV Partnerschaft. Hier geht es jetzt mehr um die CO2-Bilanz und vor allem eben um CO2-Ausstöße etc., um das zu minimieren und zu tracken, wurde hier entsprechend eine Partnerschaft aufgebaut. Und jetzt sehen wir auch, wieso diese Connection zu DNV so wichtig war und dementsprechend wichtig ist. Jetzt gehen wir aber zurück zur Bewertung und ich möchte hier die Partnerschaft mit einer soliden 9,5 bewerten. Produkte meiner Meinung nach, wie gesagt vorhin, eine 7,5. Von daher würde ich das mal so belassen. Jetzt gehen wir noch kurz zur Roadmap, beziehungsweise ich versuche mal die Roadmap hier noch zu finden. Sehe hier auf den ersten Blick keine Roadmap. Ich gehe noch hier in den Application Hub, beziehungsweise VeChain Roadmap und schaue hier. Sehe hier grundsätzlich mal keine Roadmap. Das gefällt mir nicht so gut. Aber schauen wir noch hier, ob es hier noch bei Google etwas gibt. Es sind vor allem alte Roadmaps. Das heißt, hier würde ich jetzt mal fairerweise das Ganze mal weglassen, weil ich keine gefunden habe. Einfachheit, Verfügbarkeit, da können wir relativ schnell auf diesen Tab hier gehen, nämlich bei der Einfachheit will ich mir meistens anschauen, kann man es auf den bekannten Wallet-Produkten wie Ledger, Trezor etc. lagern und da haben wir Ledger Support haben wir mit einer wichtigen Angabe hier. VEN war eine ERC20 Token, VET nicht an eine Ethereum-Adresse schicken. Auch hier wieder für die Leute, die von Anfang an mit dabei waren und entsprechend von VEN auf VET den Switch gemacht haben. Grundsätzlich schauen wir hier nochmal schnell auf CoinMarketCap und schauen uns bei VeChain das, beziehungsweise auf welchen Börsen ich das Ganze handeln kann, um so ein bisschen eine, ich sag mal, Verteilung zu sehen. Ich sehe hier Binance, das ist schon mal gut. OceanX, auch das eine spannende Connection, weil einer der Berater bei OceanX mit dabei war. Wir haben hier Huobi, Upbit. Also ich würde mal sagen, da ist eigentlich grundsätzlich ganz okay. Die Einfachheit, Verfügbarkeit, die ist vorhanden. Ich würde jetzt sagen, wenn wir das Ganze auf Coinbase finden und in Europa, auf den Börsen etc., das wäre eine 10 von mir, eine 9 dafür. Das heißt, jetzt sind wir jetzt bei der 6x6-Methode mal mit den Themen grundsätzlich durch und jetzt kommen wir zum auch wichtigen Teil, nämlich zu den Fragen. Hier noch kurz Kommentare. 10 Jahre Vorausplanung scheint mir in der heutigen Zeit ziemlich verwegen zu sein. Ja, Hannes Rumpel, grundsätzlich mein Blockchain-Technologie, meiner Meinung nach sind wir immer noch im Wilden Westen. Das heißt, wir müssen wirklich an die Zukunft denken. Wir sind an einem Punkt heute oder Stand heute, bei welchem viele Leute Blockchain-Technologie, Kryptowährungen einfach noch nicht kennen bzw. nicht nutzen können, nicht nutzen wollen. Und deshalb wird es wirklich noch ein paar Jahre gehen. Jetzt sind es vielleicht nicht 10, vielleicht sind es 6 oder 3 oder 5, aber nichtsdestotrotz müssen wir wirklich in die Zukunft schauen und auch so entsprechend unsere Investments planen. Ich kann ja nicht mit der Hoffnung, natürlich mit der Hoffnung, dass morgen alles 100.000% macht, ja klar, aber es ist viel, die Statistik zeigt ja, dass unsere Investments über Zeit eben nach oben gehen, aber deshalb müssen wir eben die richtigen Investments entsprechend machen. Bubaro sagt, die Partnerschaften sollte man grundsätzlich nicht überbewerten. Wenn sich das Produkt nicht durchsetzt, sind die Partnerschaften nur heiße Luft. Vielen Dank für die erstklassige Einwertung. Bubaro, sehr, sehr guter Punkt. Würde ich sogar so weit gehen, da gebe ich dir wirklich recht, weil da gibt es immer diese bekannten Partnerschaften, die man groß ankündigt und dann irgendwie gar nichts mehr davon hört. Ich werde jetzt das hier bei 9,5 belassen, werde es aber gelb markieren und für den Newsletter entsprechend nochmal über die Bücher gehen hier. Eventuell werde ich das nach unten korrigieren. Das werdet ihr, wie gesagt, im Newsletter entsprechend erfahren. Aber sehr, sehr guter Punkt. Vielen Dank für den Input. Wir springen hier auf, welches Problem wird gelöst. Und ihr kennt meine Meinung, ich habe das auch bei Celsius und Ontology entsprechend so angeschaut. Ich bin kein Fan von, alle Probleme werden gelöst, sondern gebt mir ein konkretes Problem, das die Krypto löst. Für mich ist das ganz klar und da sehe ich auch die Stärken des CEO und des Mitgründer, indem man eigentlich Fälschungsbekämpfung, können wir es jetzt mal nennen, das ist so ein bisschen das Problem, das gelöst wird. Beziehungsweise wir könnten das Ganze auch Tracking von Produkten nennen. Also woher kommen meine Produkte, wie wurden sie hergestellt etc. Und da ist die nächste Frage eine extrem wichtige Frage, nämlich wie groß ist der Markt? Und da habe ich jetzt euch schon zwei Tabs vorbereitet. Und da sehen wir hier Total Counterfeiting Globally has reached to 1.2 Trillion US Dollar in 2017. Das heißt, 2017 waren wir bei der globalen, das ist natürlich globale Fälschungsmarkt, sind wir bei 1,2, ich glaube, das sind dann Billionen US Dollar. Also ein Riesenmarkt, ein Riesenmarkt. Und das Ganze wird noch größer, 1,82 Billionen US Dollar im 2020. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Hauptziel, dass man hier wirklich die Fälschungsbekämpfung grundsätzlich angeht? Das heißt, wenn wir hier diese 1,8 Billionen US-Dollar nehmen, dann ist das grundsätzlich eine gute Sache. Ich möchte jetzt aber noch den Food-Markt anschauen, nämlich das Tracking von Esswaren etc. Und auch hier sehen wir eine interessante Zahl, nämlich Food Traceability Market, also das Tracking von Essen, ist erwartet, dass man etwa bei 2025 auf 22.000 Millionen steigen wird. Auch das eine Riesenzahl. Ich werde jetzt hier diese Zahl mal noch mit reinnehmen, so gut das geht. Das wäre dann hier, schauen wir gleich, ob das geht. Das geht natürlich nicht, aber 22.200 Millionen US-Dollar war das, glaube ich. Und auch das natürlich top-notche Sache. Das ist ein großer Markt für Risikokapitalgeber. Wenn man grundsätzlich mit einem Projekt an einen Risikokapitalgeber geht, dann sagt man da wirklich, wie groß ist der Markt, wie viel Potenzial zur Ausschöpfung habe ich da. Wer oder was ist die Konkurrenz? Da gibt es unterschiedliche. Ein Projekt, das mir aus der Schweiz in den Sinn kommt, ist Modum, für die Leute, die es nicht kennen. Ich glaube, modum.io. Die machen etwas Ähnliches im Pharma-Bereich. Das heißt, da wird quasi Temperatur gemessen, Location, wie lange etc. Grundsätzlich andere Konkurrenz ist natürlich, ich sag mal, alternative Möglichkeiten oder quasi interne Blockchains oder interne Tools, die, ich sag mal, ein Walmart China selber entwickelt. Das heißt, die Konkurrenz ist eigentlich gleichzeitig das gleiche Produkt von einem anderen Anbieter oder hauptsächlich von einem internen Anbieter von jetzt namentlich diesen Produkten. Im Bereich Autopass oder Reparaturbüchlein gibt es auch x Lösungen. Die, denke ich, müssen wir jetzt konkret noch nicht auszählen. Grundsätzlich Konkurrenz gibt es, ist jetzt aber nicht so verrückt. Was für einen Vorteil hat der Halter? Der Halter namentlich für erhält VTHO für das Halten von VET. Wenn man jetzt eine gewisse Anzahl von VETs, ich sag mal, überschreitet, dann kommt man natürlich oder kann man rein theoretisch in den Masternode-Bereich steigen und dementsprechend auch diese Block-Rewards bekommen. Das heißt, es gibt einen gewissen Prozentteil der Rewards aus der Verteilung. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, aber ich denke mal jetzt für den normalen Otto-Normal-Investor, wie ich uns nenne, würde ich sagen VTAO für das Halten von VET. Ist das Projekt einfach kopierbar? Ich würde sagen, Projekt ist einfach, aber die Partnerschaften, die sind sehr solide, also ich glaube, die Partnerschaften eher nicht. Von daher glaube ich, und ich mache das natürlich immer wie immer später nochmal schön und gehe nochmal darauf ein, aber meiner Meinung nach sind die Partnerschaften, wenn sie denn verheben und deshalb eben die gelbe Markierung, eine sehr, sehr solide Sache. Aber wie Bubaro richtig gesagt hat, wenn nicht, dann ist es meiner Meinung nach auch keine spezielle Geschichte. Mögliche Probleme oder Schwachstellen, ganz konkret, also Hausi hat es ein bisschen angesprochen, die Verwirrung um VET und VTHO oder auch das Ganze mit der technische Komplexität, nenne ich es mal. Und vielleicht, ich sage nicht Fake-Partnerschaften, aber unfruchtende Partnerschaften. Das sind so meiner Meinung nach so ein bisschen die Probleme, Schwachstellen. Die Mitarbeiter, die konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht checken, den Rest vom Team, von daher schwierig, aber ich könnte grundsätzlich hier noch schauen, wie solide das Team ist und entsprechend das Ganze noch anschauen. Kai Günther sagt, laut Crypto Newsflash vom 16.02. wird VeChain vom größten staatlich gesteuerten Medienunternehmen in China geführt. Dabei soll der Nutzen von VeChain den Chinesen näher gebracht werden. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Sache. Jetzt gibt's grundsätzlich bei vor allem den chinesischen Krypto-Projekten gibt's immer genau solche Stories. Ob die jetzt stimmen, ob das ein Gerücht ist oder echt ist, das kann ich wirklich nicht verifizieren. Ich glaube Kai Günther hier absolut. Die gleiche Geschichte habe ich ehrlich gesagt auch schon bei NIO gehört. Auch NIO hat man gesagt, wird extrem von der chinesischen Regierung gepusht. Fakt ist, die chinesische Regierung hat ein gewisses Interesse daran, dass man Blockchain-Technologie-Projekte, ich sag mal, nicht global, aber China-weit einführen wird. Dazu kommt, dass ich glaubte, WeChat oder Tencent, also die Firma hinter WeChat, wird 70 Milliarden US-Dollar investieren in unterschiedliche Projekte, nicht nur Krypto, aber auch. Dazu kommt, dass das Thema Blockchain eines der Hauptthemenpunkte der chinesisch-kommunistischen Partei ist. Das heißt, es gibt so immer, wenn es 5-Jahrespläne oder 10-Jahrespläne gibt, dann gibt es wirklich so Themenbereiche. Ich glaube, künstliche Intelligenz ist auch so eine und Blockchain entsprechend auch. Von daher kann das absolut sein. Ich möchte hier noch Partnerschaft prüfen, das mache mir quasi eine Notiz, um genau diese Story vom 16.02. die Kai Günther hier gepostet hat, nochmal anzuschauen und euch dann im Newsletter entsprechend mitzuteilen. Was ich euch noch ganz kurz noch zeigen möchte, ist der Financial Executive Report, nämlich der Quartalsreport, der hier rauskommt. Und hier noch diese Grafik möchte ich mit euch anschauen, nämlich wie viel VET gibt es insgesamt, wie viel wird noch gehalten, was bedeutet das für das Team, was bedeutet das für entsprechend, für wie viel Coins effektiv vom Team gehalten werden. Das ist immer so ein bisschen eine Zahl, die gewünscht wird. Ich glaubte gelesen zu haben, dass das Team grundsätzlich etwa 5% der Tokens haltet. Wir sehen hier auch, auf den ersten Blick sieht man relativ schnell die Mitgründer, das Entwicklungsteam, hat hier, ich sag mal, am wenigsten in der Gesamtstatistik. Und hier diese Differenz zum Beispiel von diesen 298 Millionen auf 295 Millionen, das steht im Bericht, wurde investiert oder eben verteilt, um entsprechend Entwickler anzustellen. Das heißt, wenn bei Startups oder Jungunternehmen entsprechend tiefere Löhne bezahlt werden, vergibt man Anteile der Firma. Und bei Krypto-Projekten ist es, man vergibt die Tokens. Das heißt, man vergibt keine Anteile, sondern Tokens, weil Tokens kann ich jederzeit umsetzen bzw. verkaufen. Da gibt es aber auch natürlich eine gewisse Lock-up-Periode. Das heißt, ich kann nicht sofort, nachdem ich angefangen habe, diese 73 Millionen VET-Tokens entsprechend einsetzen. Der Rest ist ziemlich stabil und normal, sage ich mal. Da gibt es eigentlich nichts Auffälliges. Das wird aber quartalsweise natürlich rausgegeben und dementsprechend können wir hier immer wieder das Ganze nachlesen. Es gibt dann immer wieder so ein bisschen Details zu der Partnerschaft, zu den Partnerschaften bzw. Updates. Das heißt, hier gibt es eigentlich immer wieder spannende, interessante Sachen. Ich werde diesen Report auch noch zusätzlich im Newsletter erwähnen und euch die wichtigsten Teile herausstreichen. So, und ich glaube, das mehr oder weniger, wenn wir jetzt so ein bisschen das Rating mal anschauen, dann kommen wir hier auf eine 7,8. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Partnerschaft nicht noch runterstufen werde. Also ich werde wahrscheinlich hier etwas zwischen 8 und 8,5 entsprechend vergeben und dann sind wir wieder etwa bei 7, zwischen 7 und 7,5 im Gesamtrating. VeChain, meiner Meinung nach, spannendes Thema, vor allem wegen Geschichten, die Kai Günther eben angesprochen hat, nämlich potenziellen Partnerschaften von der chinesischen Regierung. Das bedeutet aber nicht, dass wir hier jetzt ein riesen Kurswachstum sehen werden, sondern es ist so ein bisschen das, was Bubaro angetönt hat, nämlich die Partnerschaften, die angekündigt worden sind, wenn die wirklich Früchte tragen und entsprechend in, ich sag mal, Real-Life-Szenarien umgesetzt werden, dann denke ich, ist VeChain ein gutes Investment. So, das war's mehr oder weniger von der Analyse VeChain. Wie gesagt, hier nochmal der Link zum Newsletter, Leute, falls ihr noch nicht eingetragen seid. Im Chat ist der Newsletter und ich nehme jetzt gleich mal das Chatfenster hier so schön nach oben. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, also wir haben jetzt genau eine Stunde zusammen analysiert, finde ich wirklich cool, dass ihr alle am Start seid. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach drauf los schreiben, Leute, unbedingt. Falls es noch Fragen zu VeChain gibt oder Fragen zur nächsten Analyse, falls ihr etwas anders wünscht, gerne das Feedback noch die nächsten 4-5 Minuten. Herzlichen Dank an all die Leute, die geliked haben, an all die Leute, die zuschauen. Ich mache diese Streams wirklich für euch. Ich finde es wirklich cool, dass wir hier ein bisschen im Austausch sind und dementsprechend voneinander lernen können. Auch die Kommentare, die ihr immer schreibt, finde ich wirklich top und versuche so gut wie möglich zu antworten. Olivier schreibt so, muss weiter, Fers, liebe Grüße und bis bald, schöner Abend zusammen. Schöne Grüße an Olivier und nach Basel. Und schöne Grüße ans Krypto-Dreieck aus der Dachregion. Falls, wie gesagt, andere Fragen oder Wünsche entsprechend vorhanden sind, schießt mal los. Wie immer, gute Analyse, sagt Hannes Rumpel. Vielen Dank. Ich habe hier oben noch, hat sich Alex vom Krypto-Magazin schon gemeldet? Hannes Rumpel, nein, hat er nicht. Ich werde ihn aber vielleicht mal noch kontaktieren, weil du hattest mir da schon letztes Mal das Ganze gesagt. Aber ich werde ihn mal kontaktieren und dann können wir mal schauen. Eine Sparte Kryptoanalysen im Kryptomagazin wäre top. Das fände ich auch cool. Ich bin da wirklich absolut offen für neue Partnerschaften. Danke für deine Analyse, sagt auch Kai Günther. Danke, Leute, euch fürs Zuschauen, fürs Liken. Danke an Hausi für den Superchat-Beitrag. Das finde ich top. Ich habe das jetzt neu aktiviert. Wirklich coole Sache. Und ansonsten würde ich sagen, wenn keine Fragen vorhanden sind, werde ich wieder wie immer das Voting aufschalten für kommende Woche. Das heißt, auch kommende Woche am Mittwoch um 19 Uhr gibt es wieder eine Live-Coin-Analyse. Ich passe immer so ein bisschen das technische Setup auch an. Ich hoffe, Technik, Video, Audio war gut. Und falls nicht, einfach Kommentar schreiben, Antworten auf den Newsletter. Ich antworte eigentlich meistens sehr schnell direkt auf eure E-Mails. Das war's also von der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen bzw. am Freitag wieder, je nachdem, wann ihr effektiv einschaltet. Das Ganze werde ich natürlich wieder als Podcast rausgeben, beziehungsweise ich glaube, ich muss noch die Celsius-Folge als Podcast rausgeben, werde das meistens am Wochenende machen. Peter sagt, Lightning Review können wir auch machen, wird dann aber keine, ich sag mal, volle Coin-Analyse, kann ich aber gerne machen. Lightning Review. Und Buaro sagt, danke, was ist als nächstes geplant? Guter Kanal. Danke, Buaro. Ich schreibe eigentlich immer wieder eine Liste von Kryptos auf. Ich glaube, beim letzten Mal war Phantom, Hedera, Theta, Ethereum 2.0, Near Protocol. Also ich werde das Ganze mal zusammenfassen, werde hier allgemein ein paar Themen. Wir können natürlich auch neben den Analysen andere Themen zusammen analysieren im Livestream. Wie immer. Also ich werde das Voting aufschalten. Falls ihr euer Thema nicht seht, einfach in die Kommentare schreiben und entsprechend die Likes dort kassieren. Und dann werdet ihr dementsprechend auch euer Projekt, euer Wunschprojekt in dieser Live-Analyse sehen. Das war's von mir von heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, alles Gute und wir sehen uns spätestens im Livestream nächste Woche und ansonsten in den Videos unter der Woche wieder. Macht's gut, schönen Abend und bis dann.